in die Formel 1 Welt. Wir sind wieder zurück mit einem Q&A, mit euren Fragen. Diesmal mit Unterstützung von unseren Freunden von Casio, die dieses Video unterstützen. Und am meisten unterstützt uns natürlich ihr. Flo, du bist auch wieder mit dabei und schon ganz heiß auf die Fragen von unseren Zuschauern. Zum Beispiel eine Frage, die wir von euch natürlich eingesendet bekommen haben wollen, wie von Dennis Fischer. Könnt ihr mal euren Boden messen?
Natürlich können wir das.
Mach das doch bitte
dieses
gleich mal.
Dieses Gerät ist jetzt in unser Inventar übergegangen. Ich habe das von zu Hause mitgebracht, als die Heizung kaputt war. Aber wir finden das alle so geil, dass wir ständig damit rumspielen. Und der Boden hat 22,5 Grad. Angenehm warm, jetzt, wo die Heizung wieder funktioniert. Wir haben auch eine Kollegin im Büro, die stellt die immer auf 5, deswegen wird es garantiert nicht mehr kalt.
Das kommt auch ins Studio durch die Wände, glaube ich, ja, hier rein, so warm, wie es da draußen im Büro ist. Da haben wir gar keine Probleme mit.
So sieht's aus.
Gut, aber wollen wir uns richtigen Fragen widmen, nicht nur schön spaßig hier die Utensilien messen. Ihr sendet uns die Fragen natürlich bitte weiterhin mit dem Hashtag AskMSM in den Kommentaren hier unter dem Video. Und dann beantworten wir sie vielleicht wie die folgende Frage von Dominik97 und viele, viele Nuller dahinter. Ich rechne jetzt nicht nach, wie viele Millionen das Ganze ist. Keine Punkte dazu.
Vielleicht ist das ein Kontostand.
Und dann alles Gute, Dominik.
Bester User.
Absolut. AskMSM hat er geschrieben. Was ist an dem Gerücht, Hamilton könnte 2021 wirklich zu Ferrari wechseln, für euch dran? Wird medial ja sehr hoch gepusht. Wie seht ihr die Dinge? Mit freundlichen Grüßen, euer treuer Motorsportmagazin-Zuschauer und Leser.
Reicher, treuer, okay. Also ich glaube, da ist nicht viel dran. Toto macht das auch gerne, der pusht immer gerne so Sachen, weil Toto ist auch einer, der steht auch auf Schlagzeilen. So. Der ist auch guter Geschäftsmann. So.
Er weiß, es tut auch gut, wenn man die Konkurrenz mal ein bisschen hochlobt, wenn man ein bisschen tief stapelt.
Ja, der macht das halt gerne. Und natürlich, Hamilton macht das auch gerne. Und deswegen wird sich jetzt keiner hinstellen und sagen, nee, Ferrari mache ich nicht. Also wird Hamilton nicht sagen und wird auch Toto nicht sagen, dass es nicht passieren kann, denn vertraglich wissen wir ja, ist klar, Ende 2020 laufen die meisten Verträge der Topfahrer aus. Hamilton bei Mercedes genauso.
Ja.
Ist theoretisch also frei für Ferrari. Aber wenn wir uns jetzt mal die Geschichte anschauen, die letzten Jahre, Hamilton, was der sich mit Mercedes aufgebaut hat, der hat es selber ja auch vor wenigen Wochen erst noch gesagt, dass er davon träumt oder sich das vorstellt, mit Mercedes alt zu werden, auch im Alter überhalb seiner Formel 1-Karriere hinaus mit der Marke verbunden zu sein. Warum soll er dann zu Ferrari gehen? So, das ist schon mal ein Punkt, der Hamilton-Mercedes-Punkt.
So. Genau, das ist durchaus das, was wirklich am interessantesten bei der Sache ist, dass vor dem Titelgewinn und nach dem Titelgewinn Lewis natürlich ständig danach gefragt wurde und er jedes Mal eigentlich nie irgendwas anderes in Betracht gezogen hat. Man darf es natürlich nie hundertprozentig ausschließen. Das heißt, die Variante, die Option besteht natürlich.
Ja. Wenn er die Chance bekommt, ich meine, man lebt nur einmal, man hat auch nur einmal eine Formel-1-Karriere. So. Ja. Und wenn er den Zug dann abfahren lässt und sagt, ich meine, er ist dann jetzt 35, wird er jetzt im Januar. Und wenn er jetzt dann nochmal bei Mercedes verlängert, dann kann man eigentlich relativ sicher sagen, dass er seine Karriere auch da beendet. So. Und wenn ihm das vielleicht so irgendwie bewusst wird und er dann zu einem Entschluss kommt, okay, ich kann jetzt nur noch einmal für Ferrari fahren.
Oder überhaupt
jemand anderen fahren. Dass er dann vielleicht sagt, ah, ich mach's. Also dass er vielleicht irgendwie sagt, dass, wie soll ich sagen, den Haken will ich noch setzen, so für Ferrari Formel 1 gefahren zu sein. Dann halt nochmal eine neue Challenge zum Schluss. So. Kann sein, halte ich aber für unwahrscheinlich.
Es ist ganz klar Ferrari auch die einzige Möglichkeit, weil wir müssen jetzt von einem Team sprechen, das Chancen hat, um Rennen, Siege und Titel mitzufahren. Und da ist sonst nicht so viel zu bieten. Red Bull wird ihn nicht nehmen, weil die haben ihre eigenen Fahrer.
Egal, und bezahlen können sie ihn auch nicht, wollen sie auch nicht.
Sie könnten es vielleicht, aber sie haben es nicht, ihr Konzept, da passt es nicht rein, jemanden zu holen, haben sie schon oft genug gesagt. Dann noch diese McLaren-Variante, das glaube ich nicht, sie sind noch nicht so weit. Ja. Und das Einzige wäre Ferrari, wobei niemand weiß, welches Team 2021 vorne sein wird, das ist total offen. Lewis hat uns schon mal geschockt, als er nämlich zu Mercedes gegangen ist von McLaren, da hat auch jeder gedacht, was macht der da? Das heißt, so gesehen ist es legitim zu sagen, vielleicht macht er das nochmal. Aber ich glaube auch, dass selbst wenn jetzt noch so ein bisschen die Verlockung da ist, natürlich hört man sich alles an, natürlich denkt man über alles nach, aber am Ende müsste es jetzt in den ersten Rennen, glaube ich, 2020 ziemlich schief laufen, dass er sagt, das Team, das ich kenne, die alles für mich machen, die mich, ja, mich sein, ja, lassen, was, ja, für Lewis, glaube ich, das Wichtigste, ja, ist. Und ich glaube nicht, dass er das bei Ferrari sein könnte.
Schwierig. Also ich denke, er würde es, also er würde es sicherlich durchsetzen, weil es nur so funktionieren kann. Aber ich, also ich kann mir nicht vorstellen, dass er es macht. Also es müsste sportlich katastrophal schlecht laufen.
Ja.
Wobei ich mir selbst dann vorstellen könnte, dass er sagt, 2021 ist eh weißes Blatt Papier, dann machen wir es nochmal. Weil er glaubt so fest an Mercedes, wenn die jetzt nach 6 Titeln in Folge einmal irgendwie versagen, dass das Auto halt nicht so passt, wird der nicht sagen, Leute, ihr könnt es nicht mehr, ich gehe jetzt. Also der ist auch loyal, der Hamilton, das muss man sagen. Also ja, das merkt man ihm auch an, dass der, also das, er redet viel, aber es sind nicht alles leere Worthülsen so. Also es ist auch Substanz dahinter. Und wenn er zum Beispiel sagt, dass er auch diese 2021er Challenge mit Mercedes gerne annehmen will, nochmal allen zeigen will, dass sie die Besten sind, dass das Team das Beste ist und dass er der Beste ist. Und ja, und er sagt das auch in den Worten, dass er das Gefühl hat, dass er dem Team das auch schuldet, weiter mit ihm zu machen, ja, solange er halt noch will. Natürlich, wenn er jetzt irgendwie die Idee bekommt, er möchte nicht mehr Formel 1 fahren, dann ist das was anderes. Aber wenn er jetzt sagt, solange er weiter Formel 1 fährt, möchte er, wie soll ich sagen, fühlt er sich Mercedes verpflichtet, so mit ihnen weiterzumachen, glaube ich nicht, dass er zu irgendwo anders hingehen wird. Also, und auch nicht zu Ferrari.
Nein, vor allen Dingen würde Ferrari ihn überhaupt wollen, wenn sie
das ist auch die nächste Frage.
Sich damit irgendwo noch mehr Ärger ins Team holen würden. Sie haben jetzt, ja, schon mit Vettel und Leclerc zwei Alpha-Männchen, ja, die Stress manchmal miteinander haben.
Leclerc ist die rote Zukunft so.
Er ist also der junge Fahrer. Sie werden nicht mit Vettel Hamilton fahren. Ja. Das heißt, mit Hamilton und Leclerc, ja, haben wir wieder das Problem, ja, einen etablierten Fahrer und den Jungen, der es zeigen will, das hat wieder Konfliktpotenzial. Das
wird nicht passieren.
Also ich,
der Binotto hat jetzt ja schon gelernt, der weiß jetzt schon, was passiert. Und der wird, ja, jetzt sich nicht dann den, wie soll ich sagen, diesen Super-GAU ins Team dann holen, noch
bewusst,
absichtlich.
Ja,
ja.
Also das, ich glaube, man kann, jede Seite wird damit spielen, jeder, ja, wird mit dem Gedanken spielen. Wenn sie, ja, nicht darüber nachdenken, dann machen sie ihren Job falsch.
Ja.
Ferrari, wenn so ein Fahrer auch nur ansatzweise 0,2% verfügbar wäre, müssen sie darüber, ja, nachdenken, wollen wir das oder zumindest abklopfen, was wären eigentlich die Voraussetzungen, was würde er wollen.
Ja.
Das heißt, soweit alles völlig legitim. Mercedes muss seinerseits überlegen, was ist, wenn er gehen würde. Toto hat jetzt in Abu Dhabi in der letzten Presserunde, die ausschließlich fast, über das Rennen wurde, mhm, gar nicht gesprochen, ausschließlich über Lewis und die Zukunft und, ja, Mercedes Zukunft und Lewis Zukunft und Vertragsverhandlungen ging, hat er auch gesagt, 25% schätzt er die Chancen ein, dass er weggeht, ja, 75 sozusagen, dass er bleibt. Dass so viel drüber gesprochen wurde, ist in der Formel 1 recht ungewöhnlich, so offen darüber zu reden.
Das waren ja die Gerüchte, die halt von der Gazzetta in, ja, Italien in die Welt gesetzt wurden, dass er auch schon gesprochen haben soll mit dem Ferrari-CEO. Also,
in der Formel, ja, 1 gibt es dann halt oft diese Aussagen, Gerüchte kommentieren wir nicht und damit fertig. Ja. Wenn dann aber drüber gesprochen wird, dann ist man sich der Sache vielleicht schon etwas sicherer.
Ja, ja. Ich meine, das wird sich auch, glaube ich, relativ zügig erledigen, weil die Vertragsverhandlungen, die werden dann jetzt im Winter schon anlaufen und das wird dann irgendwann, wenn Hamilton jetzt nicht nur irgendwelche Bedenkzeiten braucht oder, also von Mercedes-Seite ist, glaube ich, relativ klar, dass man weitermachen will.
Ja.
Also wird es, glaube ich, dann nur um Lewis gehen und je nachdem, wie schnell der sich entscheidet, wie soll ich sagen, also die werden schon jetzt sich auf den Weg machen, die nächsten Monate das irgendwo einzustieren, weil wenn es dann in die Saison geht, dann wird es auch nicht diese Vertragsverhandlung noch an der Backe haben, bis hinten raus. Also von daher denke ich mal, wird sich das relativ schnell dann sogar 2020 dann erledigen.
Genau, wir hatten es jetzt zuletzt bei der letzten Vertragsverlängerung in Hockenheim zur, ja, Saisonmitte. Das heißt, diese heiße Phase, die ja, ja, oft da ist, diese Silly Season, die nach der Sommerpause beginnt. Ich, ja, glaube, so lange werden wir nicht warten, mhm, müssen.
Das wird bei den Topfahrern, ist das eigentlich, gibt's das
nicht. Wird dann relativ schnell geregelt sein. Was, ja, jetzt vielleicht der ein oder andere denken wird oder schon kommentiert hat unter dem Video und gefragt hat, ja, aber was ist denn, steigt Mercedes denn vielleicht aus Ende 2020? Auch da ist es genau die gleiche Aussage, ja, wie bei Lewis. Möglich ist natürlich alles. Ja. Aber gleichzeitig glaube ich jetzt nicht, dass so viel dafür spricht oder dass das ein Anzeichen dafür ist.
Nee.
Sagen wir es so rum.
Denn ja, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun.
Genau.
Ja.
Denn wie gesagt, es wäre fahrlässig, sich nicht umzuhören oder irgendwas anzuschauen, was gäbe, ja, es denn, drüber nachzudenken. Und hinterher dann zu sagen, okay, habe ich mir jetzt mal einen Tag drüber Gedanken gemacht, mir alles angehört. Ja, aber das lassen wir lieber.
Ja, also wie gesagt, viel spannender ist, glaube ich, die Frage, ob Max zu Mercedes geht. Und solche Geschichten.
Solange Lewis da ist, wahrscheinlich,
ja,
auch nicht.
Ja, das, ja, glaube ich auch nicht, weil Toto ja auch dann loyal ist. Er möchte dem Lewis ja auch kein Einzelnes, glaube ich, mehr legen. Hat man ja gesehen mit den Bottas-Vertragsverlängerungen, dass man da lieber den Hausfrieden hat. Ja, aber es sind trotzdem noch viele spannende Fragen, auch wenn wir das jetzt mit Lewis und Ferrari so ein bisschen totgeredet haben. Es gibt trotzdem einen spannenden Transfermarkt nächstes Jahr, das muss man schon sagen.
Das auf jeden Fall. Ich glaube, da werden wir noch viele Videos und viele News auf unserer Webseite haben. Das wird auf jeden Fall noch aufregend. Schreibt uns doch jetzt einfach mal, was glaubt ihr, wer könnte wo landen, welche Fahrer würdet ihr verpflichten, wie seht ihr die Teams 2021 aufgestellt? Schreibt es einfach mal in eure Liste für die 10 Teams
rein. Oder was ihr euch vielleicht wünscht ihr auch irgendeinen Fahrer aus dem Mittelfeld, dass der mal den Mercedes statt Bottas bekommt oder so.
Dann schauen wir uns das an, vielleicht machen wir dann einfach mal ein Video darüber, jeder von uns macht so seine Traumpaarung und dann vergleichen wir mit euren Paarungen, das ist glaube ich
nicht schlecht. Ich finde sowas immer spannend.
Ja. Das könnte auf jeden Fall noch mal eine halbe Stunde gut füllen. Ja. Oder gar länger, so wie wir uns
früher immer gerne verquatschen. Früher immer Formel 1 Manager gespielt am Computer. So. Ja. Deswegen, auf sowas steht man.
Jetzt macht man das in den YouTube-Kommentaren. Ja. So, jetzt haben wir lange über Lewis und Mercedes und Ferrari gesprochen. Gehen wir weiter zur nächsten Frage. Die kommt von Perseus 854. Die Fahrer bitten am Funk oft nach mehr Leistung. Geht es da nur um eine Erlaubnis vom Team oder kann die Box etwas freischalten? Falls es eine Erlaubnis sein sollte, wieso scheren sich die Fahrer da um die Freigabe, wenn sie doch oft genug gegen Teamanweisungen handeln? Falls es eine Boxenfreigabe ist, wieso bestrafen die nicht mal ungehorsame Fahrer mit Leistungsminus? Das sind etliche Bestandteile dieser Frage. Gehen wir mal einfach mal der Reihe nach durch.
Punkt 1 war, ob das Team das freischalten
kann. Genau, ob sie es freischalten müssen oder ob der Fahrer es einfach selbst...
Also der Fahrer macht alles selbst, weil Telemetrie von der Box ans Auto gab es früher mal. Ich weiß nicht, wann es verboten war. Es muss irgendwo Mitte der 2000er, 2005, 6, 7.
Es gab diese bidirektionale Telemetrie, wo hin und her gehen durfte. Genau. Das wurde dann aber im Rahmen vieler Regeländerungen verboten.
Ja, ist also auch, wie gesagt, über ein Jahrzehnt, glaube ich, knapp. Wie gesagt, also dem wurde damals eine Regel vorgeschoben, weil die wussten, dass sonst vom Team her am Auto dann rumgepusht wird, bis zum geht nicht mehr. Ja. Deswegen, das geht nicht. Also das Team kann da nichts machen. Der Fahrer versteht alles selbst. Aber wie wir ja wissen, die Fahrer, die müssen sich die Anweisungen ja auch holen, was sie jetzt, welchen Schalter sie wie machen müssen. Also ich glaube, die wenigsten werden wissen, wie sie jetzt am besten in dem Moment überhaupt in den Modus kommen, den sie jetzt vielleicht dann haben wollen. Wenn jetzt einer sagt, ich will mehr Leistung, dann muss er verschiedene Sachen berücksichtigen in dem Moment und nicht nur einen Schalter drücken oder so.
Das ist kein Turbo-Boost-Button.
Also es sind ja mehrere Konfigurationen, die man da teilweise auch machen muss. Und das lassen sie sich ja von den Ingenieuren dann auch immer genau ansagen.
Dann kommen Strut, Mode 5 oder sonst irgendwas. Genau. Und das sind Drehschalter an dem Ding, das sind Knöpfe an dem Ding.
Wie gesagt, du musst da mehrere Sachen teilweise auch machen. Und ich meine, natürlich der ein oder andere, der ist sicherlich so vertraut damit, dass er es auch selber könnte. Aber du trägst natürlich auch eine Verantwortung. Ich sag mal, wenn du jetzt mal zu viel Leistung fährst, wenn dir der Sprit ausgeht, das gibt erstmal ein riesen Drama.
Ja.
Wenn du dann halt quasi das, wie soll ich sagen, also wenn du nach mehr Leistung fragst, ist das ja meistens, weil du gegen irgendwen kämpfen willst. So. Und wenn du dann halt da das ganze Rennen dann mit kaputt machst oder vielleicht sogar den Motor riskierst oder so. Also das ist ja auch, wie soll ich sagen, das hat ja dann noch
einen Rattenschwanz. Nicht nur das aktuelle Rennen betroffen, sondern auch die zukünftigen Rennen.
Das hat einen Rattenschwanz dran, so eine Befehlsverweigerung, das kann ganz schön krachen. Also
das ist der letzte und einfachste Punkt, glaube ich, bei dem Ganzen. Sonst sind wir schnell bei der Red Bull-Geschichte, wo man sieht, wenn ein Fahrer keine Leistung bringt, ist er weg. Wenn ein Fahrer einfach hier die Dinge verstellt entgegen der Anweisung des Teams, dann ist er auch weg.
Ich meine, ich würde es mir auch wünschen manchmal. Ne? Leclerc in Singapur, als er hinter Sepp herfahren musste und gefragt hat, darf ich jetzt hier voll Power geben? Ja. Und dann sagt das Team, lass es. Und er sagt, nee, ich mache aber auch nichts Blödes. So, das ist natürlich cool. Und ich hätte mir auch gewünscht, dass Leclerc in dem Moment einfach, weil er auch so der Typ dafür ist, einfach selber am Knöpfchen dreht und dann jetzt Mike macht. Das fände ich persönlich auch cool. Aber ich glaube, die wissen alle ganz genau, welche Verantwortung sie tragen und leisten sich halt keinen Blödsinn.
Sie wissen nicht, was in der Power-Unit los ist, was genau noch an Reserven da ist, wie viele Kilometer das Ding jetzt genau hat, wie lange muss es noch halten. Da sind so viele Dinge zu berücksichtigen, dass in der Hitze des Gefechts, während du gerade hier mit 300 durch die Gegend fährst und noch ein Auto vor und zwei hinter dir hast, das kann man da nicht einfach
mal so schnell entscheiden. Also das Risiko ist halt wirklich zu hoch, dann noch so ein Folgeschaden und halt wirklich noch was Schlimmeres zu riskieren, einfach als jetzt nur, dass man ausholt ohne Sprit oder dass jetzt in dem Rennen irgendwas passiert.
Ja.
Und wenn man jetzt überlegt, gerade bei den Top-Teams, wenn du das vielleicht in einem Haas oder so machst, wo es ist, dann wird vielleicht Günther Steiner einfach mal wieder schön ein paar Monologe halten, so, die wir alle ganz cool finden. Aber wenn du das bei einem Top-Team machst, so, die reißen dir, glaube ich, ganz schön den A auf, wenn du dich gegen so einen Toto oder Binotto oder so oder gegen Red Bull, wenn du den irgendwie auf den Schlips trittst, dann geht's ab.
Ja, also das wird nicht passieren. Und das ist ja auch ganz normal bei uns oder in jedem anderen Job.
Ja,
wenn du die Anweisung vom Chef bekommst, dann solltest du dich da auch daran halten. oder wenn du fragst, kann ich das machen und die Antwort heißt nein, dann drehst du eben nicht einfach mal den Schalter um.
Ja. Ein Punkt war noch mit dem Leistungsminus.
Genau, das war der letzte Teil. Wieso werden ungehorsame Fahrer nicht bestraft mit einem Leistungsminus? Der erste Teil der Antwort ist, so viele ungehorsame Fahrer gibt es nun mal nicht. Das heißt, ich wüsste jetzt nicht, wann das mal vorgekommen, würden wir wahrscheinlich nicht mitbekommen.
Ja, würden wahrscheinlich eh nicht wissen. Ja.
Aber ich glaube auch nicht, dass das passiert ist und deswegen das so oft der Fall gewesen wäre. Und der zweite Teil, Leistungsminus, ist ins eigene Fleisch schneiden.
Ja, kann man sagen, das Team versaut sich ja damit selber. Du bestrafst ja deinen Fahrer nicht nur damit, sondern auch dich selbst. Wenn der nicht mehr kämpfen kann, kannst du das Auto auch gleich rausnehmen.
Ja.
Also von daher ist das eher keine Option.
Gut, ich denke, dann haben wir diese Frage damit abgehakt und wir gehen weiter zur nächsten Frage von Helljumper. Etwas, das jetzt jedem wahrscheinlich überall gegen Jahresende begegnen wird. Das Jahrzehnt neigt sich dem Ende und er fragt, ein Jahrzehnt F1 ist wieder vorüber. Was waren für euch die Highlights, was die Lowlights dieses Jahrzehnts? Das ist jetzt ein bisschen für uns on the spot ein bisschen schwierig, die Frage sofort zu beantworten, weil 10 Jahre, da ist viel passiert. Ich fange vielleicht mal kurz an, weil ich habe zumindest ein paar Punkte, wobei ich hier schon über das Jahrzehnt hinausgestoßen bin. Jahrzehnt geht ja nur zurück bis 2010 vielleicht noch, wenn wir 10 Jahre in den 2009 mitnehmen. Aber Highlights.
Schumis Paul.
die Monaco-Geschichte ist ein schöner Moment. Ich habe auch einen Schumacher-Moment. Ich habe das Schumacher-Comeback. Wo man jetzt wieder sagen kann, es war eigentlich Ende 2009, fällt das jetzt noch ein oder nicht. Aber 2010, das Jahr war mit dabei.
Als dann Bahrain das erste Freitraining gefahren ist, weiß ich noch, war ich nach der Arbeit Freitag im Fitnessstudio, das lief auf jedem Monitor. Und alle standen davor und haben sich angeguckt, wie der freie Training rausgefahren ist.
Und das ist etwas, was heute eigentlich fehlt, dass sich jeder für ein freies Training in der Formel 1, die breite Masse da draußen, nicht euch Hardcore-Fans, die uns zuschauen oder die wir hier arbeiten, sondern die breite Masse schaut sich an, Michael Schumacher fährt wieder Formel 1. Ja. Das war schon ein richtiger
Highlight. Der ist über NTV und jeder hat es geguckt. Einfach im Fitnessstudio auf jedem Monitor.
Ja.
Das weiß ich noch.
Das ist schon was Besonderes
gewesen. An so einen Moment erinnert man sich.
Was ich noch mit dabei habe, ist ein Rennen. Weil irgendwelche Rennen bleiben immer hängen. Ja. Ich sage jetzt mal das, was Lewis Hamilton immer sagt, wenn er so etwas gefragt wird. Selbst wenn es nur darum geht, sag dein bestes Rennen oder den schönsten Moment aus dieser Saison, sagt er, ich erinnere mich nicht mehr daran, weil ein Rennen geht ins andere über. Ich weiß nicht mehr, was war denn in Silverstone los oder was war denn dieses Jahr das beste Rennen? Hat er jetzt in Abu Dhabi auch wieder geantwortet. Ich weiß gar nicht mehr so wirklich, was das schönste Rennen, schönste Moment war oder noch weiter zurück aus seiner Karriere. So geht es mir ein bisschen auch. Aber was mir trotzdem immer als erstes einkommt, ich weiß nicht genau warum, ist Bahrain 2014. Dieser Kampf zwischen Lewis und Nico. Möglicherweise, weil wir damals nicht so viele geile Rennen auch 2013 davor hatten, wo zwei Fahrer um die Spitze, um den Sieg gekämpft haben.
Ja.
Hinten gab es vielleicht mal Kämpfe, aber wirklich um den Sieg, rundenlang über einen längeren Zeitraum so ein Duell, war nicht so wirklich gewohnt. Dieses Jahr haben wir viele tolle Rennen gesehen, die wahrscheinlich auch besser als Bahrain 2014 waren.
In den letzten Jahren habe ich ja natürlich viele frische Erinnerungen. Wir haben auch wirklich seit 2017, seit der Regeländerung, geilen Sport gesehen, muss man sagen.
Das ist also was, wo wir bei der nächsten Frage auch noch dazukommen werden, wo wir vielleicht manche überraschen werden mit der Antwort. Aber also Bahrain 2014, aus irgendeinem Grund habe ich das im Kopf, hat sich das eingebrannt.
Ich erinnere mich eigentlich immer nur so an, was heißt, an Rennen, wo ein Fahrer eine besonders geile Performance gezeigt hat. Und ich fand Montreal 2011, glaube ich, als Button gewonnen hat.
Ja.
Das war so ein geiles Rennen.
War auch ein Chaos. Und
Weil er halt auch vor allem am Ende, du hättest auch sagen können, ich meine, der hat ja einen richtigen schlechten Sonntag gehabt und der war ja schon, der hatte eine Strafe und war auch irgendwie schon gefühlt dreimal draußen eigentlich. Und dann hat er am Ende da aufgeräumt, hat den Sepp in der letzten Runde halt erlebt. Ja. So, und das war halt wirklich geil. Das war für mich auch das Beste, was ich von Jenson Button je gesehen habe. Ich bin jetzt kein Button-Fan oder so, aber mich hat es einfach wirklich beeindruckt, was er da an dem Tag gemacht hat. Wie er bis zum Schluss gekämpft hat bei so schwierigen Bedingungen. Und das dann, das war ein geiles Finale auch, weil du wusstest, der kommt näher, so der, jetzt kommt die letzte Runde und der ist fast dran. Das hat sich halt schön so aufgebaut, das war cool spannend und 2018 Monza fand ich auch extrem geil, als Hamilton Räikkönen gejagt hat, 45 Runden lang, ohne Pause und dann am Ende ihn erwischt hat. Also das waren so Rennen, wo ich mich daran erinnere.
Weil Aufholjagden.
Es halt einfach, also einfach oder einfach dieses, wenn das so diesen Charakter hat von einem Rennen, was halt keine Pause hat. So. Wenn er nicht irgendwo verwaltet, gemanagt wird oder so und taktiert, sondern wenn einfach nonstop gekämpft wird und ja, das ist so die Sache, an die erinnere ich mich eigentlich immer gerne. So.
Ja, das waren, denke ich, gute Rennen. Natürlich wollen wir von euch lesen, was sind eure Momente, Highlights der letzten 10 Jahre.
Fernando Alonso mit 2 Rädern in Baku. Von Alonso gibt es viele Highlights, so fange ich jetzt gar nicht erst mit an.
Genau, ich habe auch als Highlights noch einen anderen Fahrer genommen. Kimi Räikkönen hat auch Highlights gesetzt, vielleicht nicht immer nur sportliche, aber seine Funksprüche waren Highlights in diesen 10 Jahren. Oder auch sein Auftritt auf der FIA-Gala letztes Jahr war sehr unterhaltsam.
Zum Beispiel.
Zum Beispiel, also das sind auch Highlights, die so hängen bleiben aus diesen Jahren. Lowlights oder solche Dinge, ja, sind einfache Geschichten, die wirklich sehr, sehr negativ waren in den letzten 10 Jahren, wie Jules Bianchi. Ich denke, das wird allen so gehen. Auch im Rahmen der Formel 1, wie jetzt dieses Jahr mit Antoine Hubert haben wir erlebt, Henry Surtees, solche Geschichten. Der Schumacher-Unfall, der jetzt gar nichts mit Rennsport zu tun hatte, aber das ist ein Lowlight der letzten 10 Jahre.
Wenn wir das Comeback oder die Leute, die Menschen, die wir verloren haben, Niki Lauda auch. Also,
Charlie Whiting dieses Jahr. Das sind wirklich, wirklich schlimme Geschichten, die auch wirklich schlimmer sind als, oh, das war ein langweiliges Rennen. Mein Gott, ja, Paul Ricard war langweilig dieses Jahr, aber ist es deswegen ein Lowlight der letzten 10 Jahre? Nee. Nein. Es gibt so viele langweilige 0:0 Fußballspiele jedes Jahr und da kräht kein anderer nach. Ja. Aber das sind wirklich ganz schlechte Momente. Wenn wir noch weiter zurückgehen, was mir immer einfällt, sind so Dinge wie die ewigen Briefwechsel zwischen Paul Stoddart und Max Mosley, wenn es um Regeländerungen und die FIA ging.
So Sachen, die einen einfach nur plagen.
Die vor allen Dingen uns plagen.
Budget-Cap-Gelaber.
Genau. So. Das ist für euch vielleicht nicht so schlimm, aber für uns, die wir das jeden Tag im Briefkasten und in Pressekonferenzen und in Medienrunden haben, ist dann manchmal etwas nervig. Das sind so die Lowlights, die wirklich...
Sportlich gibt es sicherlich auch welche, aber mir fällt jetzt so ad hoc nichts ein. Ja. Also vielleicht schlechte Grand Prix, wie zum Beispiel Indien oder so. Die hat einfach keinen Flair und keinen Vibe und gar nichts hatten.
Korea.
Da gab es zumindest das geile Hülkenberg-Rennen, an das wir uns alle erinnern, wo er im Sauber auf Platz 4
gefahren ist. Ja, und Vettel-Webber-Geschichte und solche Geschichten.
Genau. Also zumindest... ist ja nicht auch, wo Webber abgeflogen ist und Rosberg noch mitgenommen hat. Also egal. Ja, auf jeden Fall, da gab es zumindest so ein bisschen, aber an Indien, das ist für mich echt so ein schwarzer Fleck, dieser Grand Prix. Da ist für mich irgendwie auch nichts passiert.
Unnötig. Ja. Was an diese Frage anschließt, wollen wir gleich noch zu den 10 Jahren nehmen. Die Frage von Walid Semmo. Wie würdet ihr sagen, hat sich die Formel 1 geändert? Die letzten 15 Jahre, sagt er jetzt, wir nehmen 10. Hm. Ist für euch besser oder schlechter geworden? Und das hast du eben schon kurz angeschnitten. Also ich denke, wir sind uns einig, es ist gut, was wir hier geboten bekommen.
Und die letzten 3 Jahre fand ich super. Man muss sagen, ich als Hardcore-Traditionalist, natürlich vermisse ich V10 und ich vermisse auch, dass die Autos 630 Kilo wiegen, weil ein Formel 1-Auto, das irgendwie vollgetankt 850 Kilo wiegt, das ist für mich, das ist verboten.
Das ist auch die Kritik aller Fahrer. Lewis Hamilton sagt das jedes Mal.
Jeder, der so ein Auto früher gefahren ist in der Formel 1, das sind ja auch die wenigsten, das sind eigentlich nur Sepp und er und Kimi natürlich. Die wissen natürlich, wie sich das dann anfühlt. Und irgendwo, es hat sich ja nicht alles in die richtige Richtung entwickelt mit den Sachen. So, wie gesagt, Sound ist für mich auch immer noch wichtig. Aber wenn man jetzt mal auf den Sport schaut und auf die Formel 1 jetzt, also als großes Ganzes, ist es nie perfekt. Früher war die Formel 1 auch nicht perfekt. Rillenreifen waren auch ein Blödsinn. So.
Es
also,
ist alles verklärt, wenn wir sagen, in den 90ern war alles super.
Die Rennen waren nicht alle spannend. 2004, natürlich war der Sound geil, aber die Rillenreifen waren Blödsinn. Die hatten Traktionskontrolle. Das sind alles Sachen, wo ich sage, Fahrhilfen weg, schön. Slicks sind besser. Also es fällt sich immer so die Waage. Was ich halt schlimm fand, war irgendwo optisch die Autos von 2009 bis 2016. Wenn ich mir die heute anschaue,
die schmalen Fotos, Autos.
Da hat ja gar nichts gestimmt.
Der Heckflügel, der Frontflügel. Ja,
die waren von vorne bis hinten hässlich. Also das war wirklich nichts.
Das und jetzt haben wir schöne Autos.
Ja, das hat sich 2017 geändert. Gut, der Halo ist halt ein Schönheitsfehler, aber gut, den haben wir jetzt so.
Für mich, man gewöhnt sich daran und ich finde es jetzt auch nicht so schlimm, gerade wenn man es noch ein bisschen schöner verpacken kann und einbaut in das Design-Element des ganzen Autos. Mich stört es nicht mehr.
Ja, also wie gesagt, für mich bleibt es ein Fremdkörper so, aber es war halt früher, wie gesagt, Rillenreifen waren für mich auch ein Fremdkörper.
Ja.
Ein Rennwagen hat für mich Slicks, habe ich als Kind schon verstanden und dann auf einmal schnitzen die so ein Profil da rein. Das hat für mich auch keinen Sinn ergeben, aber trotzdem freust du dich damit an und es ist dann halt so.
Genau.
Aber der Sport die letzten 3 Jahre war halt toll. Ich meine, wir hatten halt eine Phase, wo Pirelli diese völlig dämlichen Reifen gemacht hat, die einfach, wo du halt so ein Performance, so ein Gap hattest, dass einer sich eh nicht wehren konnte. Du konntest weder einem hinterherfahren, weil der Reifen sofort tot war. Und wenn du kurz gepusht hast, war der auch sofort tot. Wenn einer einen frischen Reifen hatte, konnte er auch mal Russia fahren, hat trotzdem Mercedes überholt und so Geschichten. Also, das war jetzt ein bisschen überspitzt, aber wo die halt diese Reifen hatten, die wirklich nur für Show und Überholmanöver sorgen sollten. Und ein DRS, was noch nicht ganz ausgegoren war.
Ja.
Da war die Qualität des Racings teilweise wirklich absolut unterirdisch. So, und das hat man 2017 gut in den Griff bekommen, dass die Reifen halt mehr Grip haben und man besser kämpfen kann. Also Pirelli wird zwar oft kritisiert, aber die haben auch das eine oder andere richtig gemacht.
Und sie haben ja auch Vorgaben bekommen, was sie machen sollen.
Das sowieso. Und die Autos sehen, wie gesagt, so gut aus. Wir haben schnelle Autos, wir haben auch qualitativ hochwertigere Zweikämpfe. Wir haben, wenn man sich jetzt mal das Feld anguckt, was Talente angeht, die Formel 1 war, glaube ich, noch nie so gut, wenn man sich das jetzt mal anschaut.
Wir haben diese Situation, dass viele sagen, es ist langweilig, weil immer Mercedes gewinnt. Ja. Aber das war schon immer so. Es hat immer mal Ferrari gewonnen, hat immer nur McLaren gewonnen, hat immer nur Williams gewonnen. Das ist jetzt nichts Neues. Das ist im Sport, in der Formel 1.
Das ist in der Formel 1 immer so gewesen, ja.
Und dieses Jahr hatten wir drei Teams, die Rennen gewinnen konnten. Wenn das nächstes Jahr so weitergeht, wie es ja im Jahr einem gleichbleibenden Reglement oder weitestgehend gleichbleibenden Reglement gerne der Fall ist, dann wird es noch enger und noch besser. Und ja, dann werden wir mal schauen, dass es 2021 hoffentlich irgendwie halbwegs so gut ist.
Ja.
Und dass diese Kniffe und diese Regeländerungen wirklich wirken, weil sonst haben wir da vielleicht wieder irgendjemanden überlegen.
Ja.
Aber darüber wollen wir jetzt gar nicht erst nachdenken, 2021.
Wenn man jetzt mal 10 Jahre zurückgeht, also ist die Formel 1 für mich heute an einem besseren Punkt, wo sie vor 10 Jahren war. Das auf jeden Fall.
Richtig, also rein sportlich, was die Autos angeht, was das Aussehen der Autos angeht. Starkes Fahrerfeld. Ja. Früher hatten wir noch Paydriver ohne Ende. Ja. Jetzt sagen wir, okay, ein Lance Stroll ist jetzt vielleicht nicht der ultimative
Superfahrer. Oder Latifi, den wir jetzt haben, aber das sind zwei, die noch übrig sind von dieser Paydriver.
Und die sind immer noch besser als das, was teilweise vor 10, 15 Jahren darum gefahren ist.
Ja.
Deswegen kann man jetzt, Lance Stroll ist nicht umsonst Formel-3-Meister geworden. Also,
wie gesagt, er fährt ja schon in der Formel 1 mit. Das ist nicht so, dass er wie andere Kandidaten sind, früher Alex Yeong und Tasso Marquez und was weiß ich, die länger dabei sind, die kennen noch ein paar mehr Namen auch, Mazzacane und Tuero, keine Ahnung. Also gab es einige.
Minardi waren immer die Besten,
genau. Und wenn dann irgendein anderes Team das Geld auch noch gebraucht hat, durften die da vielleicht auch noch mal fahren. Aber ja, wie gesagt, das war halt früher schon noch ein bisschen anders, was man da an Qualität im Feld hatte. Wenn man jetzt schaut, selbst im Mittelfeld, wie gut die Fahrer sind.
Ja.
So Perez und Sainz und Ricciardo, der jetzt auch ein Mittelfeldfahrer ist, selbst was da an Qualität rumfährt, das sind alles Grand Prix-Sieger oder potenzielle Grand Prix-Sieger.
Ja.
Das ist schon ein sehr hohes Level. Also das ist wirklich, das sieht man auch auf der Rennstrecke. Also wenn man jetzt mal die Rennen anschaut, die Bank durch, ob da jetzt im Mittelfeld oder vorne gekämpft wird, es ist einfach geil. Also es ist, man kriegt wirklich geilen Sport auch dann zu sehen.
Genau, früher gab es nur Kämpfe hinten, jetzt gibt es im Mittelfeld und vorne und überall. Das ist schon schön anzusehen und ich hoffe, ihr habt dabei genauso viel Spaß. Und wir hoffen, dass es nächstes Jahr 2020 auch genauso weitergeht. Dann hoffen wir, dass ihr uns noch mehr Fragen für die nächsten Q&As sendet. Es gibt natürlich auch nächstes Jahr weiterhin Q&As hier und viele Videos bis zum Saisonstart. Haben wir ja noch ein bisschen Zeit zu überbrücken. Danke an Casio, dass ihr dieses Video unterstützt haben. Danke an euch, dass ihr dieses Video angeschaut habt, dass ihr uns Fragen stellt, dass ihr uns unterstützt, dass ihr Likes, dass ihr die Glocke aktiviert, wenn ihr das Abo, den Kanal abschließt. Natürlich vielleicht auch unser Heft abonniert und euch dafür interessiert. Ja, und dann freuen wir uns schon auf das nächste Q&A und viele lustige Videos, oder?
So sieht's aus.